Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 3 Am Tag des Gerichts Teil 5 Licht Ein paar Mal war Martin Rangvaldsson stehen geblieben und hatte zwischen die Bäume geblickt. Da lag etwas Graues zwischen den Schneewehen, formlose und verschneite Wollstoffbündel von rotem Mohn umwachsen. An einer Stelle ragte etwas aus dem Bündel heraus. Ein grauer Hemdärmel mit einer blutigen Faust, von der zwei Finger lose an einem Hautlappen hingen. Martin, der Schreiber, schloss die Augen und blickte nach der anderen Seite. Der Schnee begann zu pappen, und es war eine schwere Arbeit, vorwärts zu kommen. Das Pferd scheute auch beim Krachen der Hackenbüchsen, das jetzt immer näher zu hören war. Am liebsten hätte er die Mähre an einen Baum gebunden, aber er wusste ja nicht, ob er denselben Weg wieder zurückkommen konnte. Die Spuren des Kampfes wurden immer dichter. Zwei leicht Verwundete kamen den Weg dahergehinkt. Dem einen war der Unterarm aufgeritzt, der andere hatte eine Fleischwunde in der Wade. Er humpelte mit der Hakengabel als Krücke unter dem Arm. Sie lachten und berichteten, dass der Oberst im Begriff sei, den Wald reinzufegen. Erst hatten sie einen harten Strauß gehabt, aber jetzt flohen die Waldräuber ernsthaft den Berg hinauf. Ihnen war ordentlich der Bart gezaust worden, und sie hatten große Verluste gehabt. Der Schreiber fühlte sich wieder sicher und setzte seinen Weg den Hang hinauf fort. Das Schießen schien jetzt nachzulassen. Ein ganzer Stoß Hakenbüchsen lag auf einen Mantel sauber aufgestapelt an der Seite des Weges. Er starrte verwundert darauf. Die mussten hier beim Vorrücken zurückgelassen worden sein. Die Männer, die sie gebraucht hatten, waren wohl verwundet oder tot. Er blickte zwischen die Bäume und wusste Bescheid. Krieg war ein blutiges Handwerk. Er setzte seinen Weg geradeaus fort. Offensichtlich hatte hier die erbittertste Schlacht stattgefunden. Überall lagen Gefallene unter den Tannen. Es waren königliche Knechte. Das ließ sich an Harnischen und Tüten erkennen. Das waren also dieselben Männer, die ihm in der Nacht von Vadstena her Gesellschaft geleistet hatten. Plötzlich blieb er stehen. Er hatte den Weg verloren und war auf einem kleinen, offenen Fleck angekommen. Auf der einen Seite wuchs ein dichtes Tannengebüsch, auf der anderen standen einige kahle Büsche. Mehrere Spuren führten in weiten Stapfen gerade über die Lichtung. Der Schnee war aus einigen Tannen durch eine unsichtbare Hand heruntergerissen und in dem Gebüsch saßen Bälle weichen Schnees tief innen in den Astgabeln. Sonst waren die Äste leergefegt. Etwas mitten zwischen den Tannen und dem Weidengebüsch hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Es ähnelte der Spur eines großen Tieres, das sich durch den Schnee hingeschleppt hatte. An der linken Kante ging ein roter Streifen. Er folgte der Spur an dem Gehölz vorbei. Unmittelbar dahinter blieb er stehen. Etwas höher am Hang lag ein hoher, flacher Stein. Und auf der Platte lag ein toter Mann ausgestreckt. Das war kein Knecht. Er trug keinen Harnisch und der Hut, der im Schnee lag, war ein gewöhnlicher Filzhut. Es war also einer von den Aufrührern. Martin, der Schreiber, trat neugierig zu ihm hin. Es war ein ganz junger Mann. Merkwürdigerweise lag er mit bloßen Füßen da. Die Hosen, die bei den Knöcheln endeten, waren mit grünem Wollband umwickelt. Das Gesicht war nicht hässlich. Es war das offene Gesicht eines Knaben, hellblond und bartlos. Es hätte das einer seiner eigenen Jugendfreunde daheim in Frajerum sein können. Der Junge war übrigens dem Kirchenältesten zu Flottlicke ziemlich ähnlich. Es war merkwürdig, dass so einer in Dackes Gesellschaft geraten war. Plötzlich beugte sich der Schreiber nieder und blickte auf das Messer des Toten. Er war vollständig bleich geworden. Der lange Dolch hatte eine Hausmarke am Heft. Eine Mondscheibe mit 3 Querstrichen. Das Zeichen hatte er schon früher gesehen. Als Kind zu Flottlicke. Und jetzt zuletzt unter dem Silberverzeichnis von Frierum. Er ließ das Pferd gehen, wie es wollte, und eilte weiter. Er spähte zwischen den Bäumen und schlug die Richtung auf die nächste Leiche ein. Er untersuchte sie und atmete leichter. Es war ein unbekannter Mann. Der nächste Mann lag vornübergestürzt mit dem Gesicht in einer Blutlache. Er griff ihn ins Haar und hob das Haupt. Aber er legte es sogleich wieder zurück. Der Mann war unkenntlich. Zufällig stieß er mit dem Fuß im Schnee an den Eisenhut und blieb aufs Neue stehen. Dann hob er den Hut mit bebenden Händen. Da war kein Irrtum möglich. Er hatte diesen Hut selber einmal aufgehabt, als sie als Knaben in die Karibi Krieg spielten. Der hatte dem Bauern Sigge gehört. Erik Siggeson und Martin waren beinahe gleich alt. Sie hatten den Hut abwechselnd getragen und sich mit Zaunpfählen geschlagen, sodass die Splitter flogen. Er vermeinte, noch das gellende Knabenlachen durch den stillen Juliabend zu hören. Er beugte sich nochmals nieder. Behutsam legte er die Hände über die Ohren des Toten und hob das Haupt hoch. Er blickte lange darauf und legte es still zurück. Das war Erik zu die Karibi, der Spielkamerad seiner Kindheit. Halb betäubt richtete er sich auf und ging weiter. Er wollte jetzt keine weiteren Toten sehen, und dennoch wurde er von einer unwiderstehlichen Macht zu ihnen hingetrieben. Den einen nach dem anderen untersuchte er. Da war Mons zu Longstena, dem er oft beim Fischen geholfen hatte. Da lag Erik zu Quislehult, ebenso sommersprossig wie früher. Da lag Skverka, der auch mit auf den Wiesen der Karibis gespielt hatte. Schließlich blieb der Schreiber vor einem langen Mann stehen, der hinter einer Tanne zusammengerollt lag. Er hatte sich offensichtlich dorthin geschleppt wie ein angeschossenes Tier. Mit Schnee hatte er versucht, den Blutstrom aus der zerschossenen Hüfte zu stillen. Seine tote Hand presste noch einen blutigen Schneeball gegen die Wunde. Das Gesicht mit den wochenalten Bartstoppeln war nach oben gekehrt. Ein riesengroßes Muttermal saß wie eine braune Flechte an der einen Schläfe. 2 gelbe Zähne hatten sich in der Unterlippe festgebissen, wie wenn er einen Jammerruf hatte unterdrücken wollen. Als Martin, der Schreiber, dieses Gesicht zu sehen bekam, begann er laut zu weinen, so wie man über einen fahrlässig erschossenen Bruder weint. Der Mann hatte als Knecht bei Mutter Bothild gedient. Er hatte den Knaben Holzschwerter geschnitten und Rindenboote geschnitzt. Er hatte sie gelehrt, die Zügel zu halten und ohne Sattel zu reiten. An einem Ostermorgen hatte er Martin auf den grundlosen Pfaden bis hinauf zur Kirche getragen, damit ihm die Ostermette nicht verloren gehen sollte. Ein freundlicherer Knecht hatte nie zuvor in Askennes gedient. Drinnen im Walde erklangen Jammerrufe. Weit hinten war das Krachen von gekreuzten Spießen und Saufedern und die hitzigen Rufe von Männern im Handgemenge zu hören. Martin, der Schreiber, saß neben dem toten Askennes-Knecht und weinte. Er legte sein Haupt zurecht, faltete seine Hände, drückte ihm die Augen zu und legte den zusammengefalteten Hut unter seinen Nacken. Er fühlte sich wie ein Verräter und Brudermörder unter all diesen Toten. Vor diesem Übermaß von Elend und Leiden stürzte der ganze große Reichsgedanke in Trümmer. Er dachte nicht länger nach. Er fühlte nur, stark und intensiv, dass eine Sache, die so unermessliches Leiden über ein Volk brachte, nicht gerecht sein konnte. Er entsann sich entsetzlich klar der Worte des Kammerschreibers gestern. Erst plündert seine Gnaden die Kirchen aus und reizt die Bauern zum Aufruhr. Dann mietet er Knechte für das Kirchensilber und schickt sie gegen die Bauern. Dadurch werden die Kirchen leer, der Kassenschrein leer, die Bauern erschossen, die Höfe öde und die Knechte reisen mit dem Silber davon. Ja, das war Wahnsinn. Das war ein Verbrechen. Diese teuflische Obrigkeit, dieses unbarmherzige Regiment, das das Volk für den Staat opferte, das war die Erfindung eines bösen Geistes. Und dieser Satansmacht hatte er bisher selber gedient. Hatte er nicht Soldlisten, Befehle und Aufträge für die Knechte ausgeschrieben, die die Freunde seiner Kindheit über den Haufen schießen sollten? Er erhob sich und stapfte weiter durch den Schnee. Das Pferd folgte ihm langsam. Das Schießen schien sich wieder zu nähern. Etliche Verwundete gingen in einiger Entfernung vorüber. Zwei Männer trugen einen dritten. Einer jammerte hinten bei einer großen Fichte. Es klang, als ob er nach jemand zu rufen versuchte. Martin, der Schreiber, hatte bei diesem Gang genug bekommen. Er wollte umkehren. Aber den Mann dort hinten konnte er nicht sich selbst überlassen. Er ging näher. Es war ein langer Mann, der gegen den Tannenstamm gelehnt gesessen hatte. Er war heruntergeglitten, so dass nur die breiten Schultern sich auf eine Wurzelgabel stützten. Das Haupt lag vornübergeneigt, und er war unnatürlich bleich. Der eine Unterschenkel bog sich im rechten Winkel nach innen. Er war abgeschossen. Der Mann war noch bei Bewusstsein. Er blickte mit großen Augen auf den Schreiber. »Kommt der Pfarrherr jetzt?« Er strich sich über die Augen, als ob er nicht klar gesehen hätte. Dann richtete er wieder seine forschenden Augen auf den Schreiber. Er sprach sehr schwach. »Herr Andreas, das hätte Andreas sein sollen. Aber das ist Martin zu Askenes.« Der Schreiber zuckte zusammen. Jetzt war die Reihe an ihm, den Mann näher anzusehen. Wirklich, dieser wachsbleiche Mann war der lange Staffan zu Helgetorp. »Staffan«, sagte er, »erkennst du mich wirklich wieder?« Staffan schien mühsam an seinen Gedanken zu zerren, um sie zu ordnen. »Martin«, sagte er, »Martin«. Es hätte Andreas sein sollen. Oder kannst du mich lösen?
Lösen?
Ja, wegen des Mordbrandes. Ich verbrannte meine Mutter in der Badehütte. Jetzt werde ich in der Hölle dafür brennen. Ich wollte so gerne Buße tun. Aber ich kann nicht.
Wolltest du Vergebung haben?
Ja, Vergebung. Aber die kann nur der Papst geben. Und vielleicht der Pfarrherr.
Vergebung gibt nur Gott, sagte Martin fest. Diese Stücke kannte er gut aus Meister Olaus Predigten.
Und Gottes Vergebung bekommst du um Christi willen, wenn du glaubst. Aber was soll ich dann als Bußgeld bezahlen?
Bußgeld, das hat Christus für dich bezahlt. Das bezahlte er mit seinem Leiden und mit seinem Tode am Kreuz. Darum erhältst du Vergebung, wenn du an Jesus glaubst.
Stefan blickte fragend auf den Schreiber.
Woher weißt du das?
Das steht in der Bibel.
Dann ist das Wahrheit?
Das ist Gottes eigenes, klares Wort.
Der Verwundete blickte misstrauisch auf Martin.
Glaubst du das?
Ja, das tue ich. Mit Eid, wenn du willst.
Martin, der Schreiber, war selber erstaunt über seinen Freimut. Vielleicht war es das gelbbleiche Gesicht des langen Stefan, in dem Ruß und Schweiß dunkle Schlangenlinien über den weißen Grund gezeichnet hatten, das ihn zwang, alle Unsicherheit über Bord zu werfen. Stefan blickte ihm noch immer zweifelnd ins Gesicht.
Glaubst du, dass es Vergebung gibt für so einen wie mich, der seine Mutter ermordet hat?
Martin begann, den Zusammenhang zu ahnen. Er wäre am liebsten geflohen. Er hatte kein Recht, hier zu sprechen.
Er stand ja selber unter Gottes Zorn.
Aber er antwortete fest.
Ja, das gibt es, wenn du deine Missetat bereust.
Sollte ich nicht bereuen? 3 Nächte hat Mutter mit Feuer in den Kleidern an meinem Bett gestanden. 2-mal habe ich in den See gehen wollen, aber ich wagte es nicht. Wie ein Frevler habe ich gelebt, ohne Abendmahl, ohne Segen, ohne Frieden im eigenen Hof. Und ich habe es nicht besser verdient.
Martin wusste nicht, was er sagen sollte. Er versuchte zu überlegen, was Meister Olaus gesagt haben würde.
Vielleicht konnte er Stefan einen Choral singen?
Leise sagte er,
»Es gibt einen Frieden für alle, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Darf ich dir ein Lied singen?«
Er ließ vergießen sein teures Blut und wollte nicht schonen sein Leben. Er litt, dass Vergebung mir käme zugut. Das ist mir als Trost gegeben. Er ist mein Herr und Helfersmann. Durch seinen Tod mein Sünd verrann. So bin ich selig worden.
Martin war kein Sänger. Seine Stimme klang rau und falsch im Walde. Aber er sang mit Kraft. Innerlich hörte er das Brausen des Choralgesangs in der Stockkirche. Der Sterbende hatte mit halbgeschlossenen Augen gelauscht. Jetzt blickte er wieder auf.
War das zur Vergebung, was Jesus litt?
Ja.
Auch für mich?
Für dich und für die ganze Welt.
Für einen Mordbrenner?
Ja, und für alle Räuber, Mörder und Huren, sofern sie glauben wollen und es empfangen.
Darf ich das glauben?
Ja. Das darfst du.
Der Zweifel in dem Blick des Sterbenden hatte vor etwas zu weichen begonnen, das einer erwartungsvollen Freude glich.
Kannst du das versichern?
Ja, Stefan, mit Eid.
Wagst du, deine eigene Seligkeit zum Pfand dafür zu setzen?
Ja, 1000-mal.
Stefan schwieg eine Weile.
Würdest du den Vers noch einmal für mich singen?
Der Schreiber sang noch einmal. Noch rauer und falscher. Staffan lag ganz still mit geschlossenen Augen. Dann murmelte er.
Erlitt, dass Vergebung mir käme zugut. Erlitt, dass Vergebung mir käme zugut.
Der Schluss ging in ein undeutliches Gemurmel über, das der Schreiber nicht verstehen konnte. Die Büchsenschüsse krachten wieder ganz in der Nähe. Zweige wurden geknickt, der Schnee stürzte in schweren Fladen herunter. Von einer plötzlichen Eingebung erfasst, beugte sich der Schreiber nieder und rief dem Sterbenden in die Ohren.
»Höre, Staffan! Jesus sagte zu dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.«
Vielleicht leuchtete etwas in dem Gesicht des langen Staffan auf. Oder wurde er nur noch eine Spur bleicher? Wie lange Martin, der Schreiber, an der Seite des Sterbenden im Schnee gesessen hatte, wusste er selber nicht. Schließlich kam ihm der Kampf so nahe, dass einzelne Hakenlote vorbeipfiffen oder ganz in der Nähe in den Boden schlugen. Einige Knechte wurden zwischen den Bäumen sichtbar. Sie kamen mit den Hakenbüchsen über der Achsel gelaufen, blieben keuchend stehen und luden. Dann stellten sie ihre Gabeln auf und bezogen Posten. Mehrere andere tauchten auf. Auch die machten Kehrt und luden. Plötzlich war Peter Prahls Stimme zwischen den Tannen zu hören.
»Lauft nicht, Männer! Nur Ruhe! Laden und anlegen! Teilt euch das Pulver, dass es für alle reicht. Wartet, bis wir uns gesammelt haben. Dann schießen wir eine Salve und fegen den Wald sauber. Danach gehen wir heim und ruhen uns aus für heute.«
Er erblickte den Schreiber und kam zu ihm hin. Das Visier hatte er hochgeschlagen. Der Schweiß rann in Strömen über das glühende Gesicht und die Augen leuchteten.
»Wo halten sich die Landsknechte auf? Und die Upländer? Und alle Fähnlein des hellen Hauf?«
»Sie stehen auf dem Feld bei Skruggeby und warten auf Dacke«, sagte Martin.
Seine Stimme hatte einen spöttischen und feindlichen Unterton.
»Konnte ich mir denken«, lachte der Oberst. »Da stehen sie und erholen sich, während ich die ganze Arbeit mit dem verlorenen Hauf und einigen Dalekaliern machen darf. Aber wir haben uns gut geschlagen und die Waldräuber wie Espenlaub gehackt. Der ganze Wald liegt von ihnen voll, mehrere hundert vermute ich. Das Schlimmste ist, dass sie mit den Fähnrich erschossen haben. Schade um einen so hübschen Kerl.«
Er hatte die Schiene am linken Unterarm gelöst und zog vorsichtig den Hemdärmel hoch. Einige blaue Flecken standen dunkel und blutgesprenkelt auf der weißen Haut.
»Das Teufelspack«, sagte er. »Nicht einmal die Spitzen an ihren Pfeilen vermögen sie festzuklemmen. Man bekommt sie auf sich wie Steinbrocken. Das sieht man aus, als ob man sich mit Leerburschen in einem Hinterhof geschlagen hätte. Aber wer mit Heckenschützen kämpft, hat keine ehrlichen Wunden zu erwarten.«
Der Schreiber hatte sich erhoben, als der Oberst dazukam und wie eine Bildsäule gestanden. Sein Gesicht war bleich und völlig unbeweglich. Er blickte auf den Boden nieder. Herr Peter merkte nichts, sondern fuhr ebenso polternd fort.
»Jetzt braucht ihr kein Pulver zu sparen, Jungens. Gebt ihnen einen Abschiedsknall, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Dann packen wir unsere Sachen zusammen und gehen heim. Ihr mit den Armbrüsten müsst dafür sorgen, dass wir die Räuber nicht unmittelbar auf den Hacken haben. Nehmt die Verwundeten mit zum Fälscher. Da liegt nebenbei einer«, sagte er und wies mit dem Schwert auf den langen Staffan. »Übrigens sieht er aus wie ein Waldräuber«, fügte er im nächsten Augenblick hinzu und drehte mit der Schwertspitze seinen Eisenhut um.
Nein, Herr, sagte der Schreiber fest. Das ist kein Waldräuber. Ich kenne ihn gut.
Der Oberst starrte verblüfft auf seinen Schreiber, blickte wieder auf den langen Staffan und sagte,
»Du fängst an, kurzsichtig zu werden, du Tintenkleckser. Der Kerl gehört nicht zu uns. Das sieht man schon an der Messerscheide. Schlagt ihn tot, Männer, und macht zu.«
Er winkte einigen Knechten, die auf ihre langschäftigen Äxte gestützt standen und zusahen. Der eine schwang die Axt und fasste den Schaft fester im Griff. Der Schreiber fühlte, wie ihm das Blut zu Kopf stieg. Mit zwei langen Schritten war er bei dem Sterbenden und stellte sich breitbeinig quer über den Brustkorb, der sich in Todesröcheln hob.
»Dann müsst ihr erst mich erschlagen«, sagte er.
Der Knecht starrte ihn verständnislos an und senkte die Axt. Der Oberst, der sich schon umgedreht hatte, um zur Schützenkette zu gehen, machte auf dem Absatz kehrt. Er ließ den Riemen der Armschiene los, den er mit den Zähnen festgehalten hatte, während er versuchte, einen Knoten zu machen. Seine Augen waren nicht länger knabenhaft ausgelassen, sondern stahlgrau und hart.
»Was ist das hier für Verräterei? Hältst du es mit den Waldräubern?«
Er trat einen Schritt näher.
»Heraus jetzt mit der Sprache! Wer ist der Kerl da?«
»Er ist ein Landsmann von mir.«
»Geht mich nichts an. Hat er sich für den König oder für Dacke heute geschlagen?«
»Er hat sich wohl für den Glauben seiner Väter und seine Heimat geschlagen.«
Der Schreiber war selber über die Ruhe in seiner Stimme verwundert. Sein leises Sprechen und seine Sicherheit wirkten beinahe aufreizend. In Wirklichkeit war er so müde vom Nachtwachen und Fasten, dass er nach den Folgen seiner Worte nichts fragte. Jetzt war die Beherrschung des Obersten zu Ende. Es war zu merken, dass auch seine Nerven schon lange bis zum Bersten gespannt waren. Er ballte die Faust gegen den Schreiber.
»Jetzt schweig, du Verräter! Oder willst du, dass ich dir den Bauch aufschlitze und deine unverschämte Schnauze mit deinen eigenen Gedärmen stopfen lasse? Weißt du, wem du dienst? Wessen Sold hast du im Beutel? Wessen Pferd reitest du? Wessen Zeug hast du als Wams?«
Der Schreiber fühlte den Boden unter sich wanken. Er stand noch breitbeinig über dem Körper des sterbenden Staffan. Ohne zu antworten, zog er seinen Pelz aus, löste die Hornknöpfe an seinem roten Wams, das aus dem Zeug genäht war, das er als Schreiberlohn bekommen hatte. Er zog es über den Kopf, wickelte es zusammen, ging behutsam von dem Gefallenen fort und trat zum Obersten. Mit einer tiefen Verbeugung legte er das Wams in den Schnee zu seinen Füßen. Dann löste er den Geldbeutel vom Gürtel und ließ ihn in das Zeugbündel hinunterfallen. Mit seinem durchschwitzten Hemd, das an der Brust festklebte, stand er vor Herrn Peter und blickte ihm scheu in die Augen.
»Edler Herr, Gott ist mein Zeuge, dass ich niemals einen verräterischen Gedanken in meinem Kopf gehabt habe, sondern seiner Majestät mit Leib und Leben gedient habe. Aber wenn ich die besten Freunde meiner Jugend wie unschuldige Tiere hingeschlachtet sehe, dann wird mir der Dienst zu schwer. Da liegt das Wams und das Geld und dort steht das Pferd. Und jetzt bitte ich um Erlaubnis, dass...« Weiter kam er nicht, als eine krachende Salve von den Hakenbüchsen alles andere übertönte. Es folgten wilde Schmerzensschreie und das Sirren von Pfeilen.
Der Oberst wandte sich blitzschnell um und raste zur Schützenkette. Die Knechte ergriffen ihre Äxte und eilten hinter ihm her. Es war bereits Handgemenge zwischen den Tannen rechts hinten. Die Hakenschützen zogen sich in Unordnung zurück, und der Oberst lief herum und versuchte, die Männer mit Armbrüsten zu bewegen, standzuhalten. Martin, der Schreiber, bedachte sich einen Augenblick. Unter dem Geschrei im Walde hörte er deutlich die Mundart seiner Heimat. Das schnitt ihm durchs Herz. Er fühlte sich wie ein gefangenes Tier, das den Lockruf aus der Wildmark hört. Einen Augenblick wollte er in den Wald stürzen, aber dann bedachte er sich. Die Herrenmorde, die Brandschatzungen, die Papisterei. Der Weg war doch für ihn verschlossen. Er wandte sich nach der anderen Seite. Einen Augenblick verweilte er bei Staffan. Die keuchende Brust hatte aufgehört, sich zu bewegen. Beinahe liebkosend strich er ihm über die Wange. Noch war sie wärmer als der Schnee, aber hart und schlaff wie bei einem Toten.